Alles begann am 21. März 2010 im Naturpark Nassau, in einem kleinen Ort namens Zimmerscheid auf dem Gehöft der Familie Müller. Es war ein wunderschöner Frühlingssonntag, als die kleine Luise am Waldrand spielte, als plötzlich und völlig unerwartet ein Marder aus dem Unterholz auf sie zusprang. Dieser biss sie. Durch das laute Schreien hatte sich der Marder dermaßen erschrocken, sodass er abließ und die Flucht ergriff. Durch diesen Schrei wurde Luises Mutter hellhörig und rannte voller Sorge in Richtung Waldrand, wo Luise ängstlich, zitternd auf einem Baumstamm saß. Die Wunde war stark am Bluten. Sie hatte nasskalten Schweiß auf der Stirn. Die Mutter Renate versuchte alles, um ihren kleinen Engel zu beruhigen. Renate zerriss sich den Rock, um die Bluten zu stillen. Danach nahm sie ihre Tochter auf den Arm und lief zurück zum Gehöft. Von dort aus rief sie den Arzt Dr. Anders an. Dieser riet ihr, mit der Kleinen in die Stadt zum Krankenhaus zu fahren, da sie auf jeden Fall gegen Tollwut geimpft werden muss. Angekommen am Stadtkrankenhaus Bad Ems in der Kindernotfallklinik versorgten die Ärzte die Bisswunde von Luise und gaben ihr eine Tetanusspritze. In diesem Moment bekam Luise einen anaphylaktischen Schock und biss und krallte sich in den linken Unterarm des Arztes. Vor lauter Schmerz wusste der Arzt sich nicht anders zu helfen und schlug mit seiner Faust das Kind nieder. Gleichzeitig riss er seinen linken Arm dem Kind aus dem Mund. Die sich auf der Station befindenden Menschen waren zutiefst erschrocken, schockiert und entsetzt über das, was sie gerade miterleben mussten. Schnell waren Polizei und Rettungssanitäter zur Stelle. Während die Sanitäter sich um die Verletzung des Arztes befassten, beantwortete dieser die Fragen des Polizeibeamten zum Unfallhergang. Luises Zustand verschlechterte sich ständig. Bei der Untersuchung der Blutprobe von Luise fanden die Ärzte einen nicht so identifizierten und absolut unbekannten Erreger, dessen Ursprung unbekannt war, worauf die Blutprobe an das Gesundheitsministerium in Koblenz geschickt wurde und Luise in der Zwischenzeit unter Quarantäne gehalten wurde. Die Biologen versuchten mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, diesen Virus zu bekämpfen. Doch es war aussichtslos. Schlimmer noch. Er wurde immer aggressiver. Nach Schichtende wollte Dr. Anders sich von den Ereignissen des Tages erholen und abschalten. Daraufhin beschloss er, sich ein paar schöne Stunden in einen Club zu machen. Zeitgleich im Krankenhaus. Luise entfernte sich die Schläuche und Apparaturen vom Leib. Als die Ärzte die Quarantänestation betraten, ist Luise blutspuckend und schäumend. Sie griff die Ärzte, Schwestern und Pfleger mit Händen, Füßen beißend an. Sie verletzte fast jeden, der bei ihr im Raum war. Luise entwickelte so viel Kraft wie ein ausgewachsener, gut durchtrainierter Mann. Das Krankenhauspersonal, welches sich in ihrem Zimmer befand, kämpfte mit allen Mitteln darum, sie zu beruhigen und ans Bett zu fixieren, welches ihnen nach geraumer Zeit gelang. Ihre Augen sind blutrot unterlaufen, der Körper vom Virus zerfressen, sodass die Ärzte sich keinen anderen Rat mehr wussten, als ihr eine Betäubungsspritze zu setzen, was zur Folge hatte, dass die Aggressivität des Virus so verheerend war, dass Luise sprichwörtlich explodierte.
Es waren nun schon ein paar Wochen vergangen, seit dem Zwischenfall im kleinen Dorf. Alles verbreitete sich so schnell aus, dass niemand so schnell hätte reagieren können. Hätten sie doch bloß kein Geheimnis daraus gemacht. Das Einzige, was man von dem Vorfall wusste, war, dass ein kleines Mädchen namens Luise an einer neuen Krankheit erkrankt ist, dass sie in Quarantäne gebracht wurde und kurze Zeit später verstorben ist, dass der Arzt, der der Kleinen anfangs geholfen hat, kurz darauf einen schweren Unfall hatte und sich und andere in den Tod gerissen hat. Dennoch gab es auch einige Überlebende. Genau das erzählten die Medien. Doch dies sollte nur der Anfang sein. Erst wusste keiner, was genau geschah, bis es vor ihrer Haustür kam. Die Regierung schaltete alle Sicherheitsmaßnahmen ein. Vergebens. Und es verbreitet sich immer mehr. Sämtliche Unternehmen machten dicht. Strom, Gas. Es wird eben alles abgeschaltet. Und wir sitzen im Dunkeln. Viele versuchten zu flüchten. Doch es war zu spät. Überall sah ich es. Ich habe Angst. Nirgendwo Sicherheit. Nur noch hier. Die Hölle. Ist es vielleicht die Rache daran, dass ich einfach fortgegangen war? Ich mache mir Sorgen um ihn. Doch werde ich ihn nie wiedersehen. Ich kann nicht glauben. Ich bin noch immer hier. Doch ich muss gehen. Hoffnung, die habe ich gewiss.
Sie legte das Tagebuch in die Umhängetasche und schaute kurz aufs Bett. Warum musste alles so enden? Ihre beiden besten Freunde waren ein hübsches Paar gewesen. Und jetzt waren sie übersät mit Blut. Zusammen wollten sie flüchten, hatten sich das Versprechen gegeben. Dennoch, auch wenn einer infiziert war, sollte man ihn töten. Niemand sollte so seelenlos herumlaufen. Das hatte sie auch ihnen erfüllt. Alles ging so schnell. Sie musste die beiden töten. Sie musste es beenden. Tara und Tom, ein wunderschönes Paar, was sicherlich hervorragende Eltern für ihr Kind gewesen wären. Beide tot. Tara schwanger. Das war nicht fair gewesen. Aber sie musste die beiden erschießen. Nun war sie allein. Marissa atmete tief durch und nahm ihre Umhängetasche und packte all das nötige Zeug mit hinein. Ihre nussbraunen langen Haare band sie sich zu einem Pferdeschwanz zusammen. Zudem trug Marissa eine weiße Bluse, darüber eine dünne schwarze Sommerjacke und eine hellblaue, enger liegende Jeans. Um ihre Beine zu schützen, trug Marissa schwarze Stiefel, die bis zu ihren Knien gingen. Ihre Figur war normal und betonte ihren weiblichen Körper. Dann nahm sie die 9 mm in ihre linke Hand, entsichert und schussbereit. Nein, sie würde nicht zurückschauen, würde ihr Tagebuch, was so viele Jahre ihr Leben beschrieb, zurücklassen. Es gab kein Zurück mehr in die Vergangenheit. Mutig ging sie hinaus auf dem Spielplatz der Hölle. Alles behielt die 18-Jährige im Auge. Alles war so still, zu still. Vorsichtig brachte sie eine kleine Nebenstraße hinter sich, um dann auf eine Hauptstraße zu gelangen. Hier waren sehr viele Autos, die meisten kaputt durch Unfälle. Doch gab es einige, die einfach anscheinend durch die Massenpanik verlassen wurden, was zur Folge hatte, dass nun auch die Batterien hin waren. Das Problem war, dass die Autoschlüssel gar nicht drin steckten und ein Auto kurz zu schließen, davon hatte sie keine Ahnung. Somit blieb ihr keine andere Wahl, als zu Fuß zu versuchen, die Stadt zu verlassen. Immer wieder drehte sich Marissa um, aus Angst, dass ein Infizierter hinter ihr stehen könnte.
Es ist alles in Ordnung. Hier ist niemand außer du. Vielleicht haben ja die Infizierten den Ort verlassen.
Redete sie sich innerlich ein. Doch plötzlich, man konnte Geräusche von Infizierten hören. Das Geschrei wurde immer lauter und lauter.
Oh, bitte nicht.
Wie von einem Blitz getroffen, rannte sie los, rannte an sämtlichen Querstraßen und Hindernissen vorbei und hoffte, die Meute dadurch zu verlieren. Angst machte sich in ihr breit, Angst, dass sie es nicht schaffen würde. Ihr Blick war gerade ausgerichtet, ihr Überlebensinstinkt stärker als je zuvor. Sie war außer Atem, doch war ihr Wille stärker. Dann ein lautes Geräusch vor ihr. Ein Infizierter sprang auf einen Müllcontainer und schaute sie durchdringlich an. Völlig erstarrt. Panisch zielte sie und drückte dann auf den Abzug. Viele Schüsse fielen. Dennoch daneben. Wie sollte sie auch genau ins Schwarze treffen? Sie hatte keinerlei Erfahrung. Es würde ihr Ende sein. Ehe sie ihren Tod ins Auge sehen konnte, fiel plötzlich ein einzelner Schuss, der direkt zwischen den Augen des Infizierten landete und dafür sorgte, dass der Infizierte zu Boden klatschte.
Alles in Ordnung? Bist du verletzt?
Konnte man plötzlich hinter ihr vernehmen. Ehe sich Marissa umdrehte, legte der fremde Mann seine Hand auf ihre Schulter. Immer noch unter Schock sah sie in die Augen des Mannes. Der Mann hatte einen asiatischen Touch und stets freundlich gesinnt. Er trug ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Hose, dazu einen schwarzen Mantel, was seine dünne Figur versuchte, kräftiger erscheinen zu lassen. Zudem schätzte Marissa den Asiaten auf ungefähr 25 Jahre ein.
Ich Mir geht's gut. Danke.
Dabei machte sich ein warmes Lächeln bei dem Asiaten breit. Marissa hingegen stand noch immer leicht unter Schock und schaute verlegen weg.
Gut, da bin ich ja erleichtert. Bei diesen Umständen weiß man nie, wen oder was man begegnet. Ich bin übrigens, ach, nenn mich einfach Saki. Und du bist?
Saki wusste nicht so recht, wie er bei so einer Situation mit einem fremden Menschen umgehen sollte. Marissa schien sehr zurückhaltend zu sein.
Ich heiße Marissa.
Okay, Marissa, pass auf. Ich habe hier in der Nähe ein Auto stehen, was bis jetzt gut funktioniert. Wie wäre es, wenn du mit mir kommst und wir dann in einer sicheren Umgebung reden?
Es war vielmehr eine Entscheidung als eine Frage. Sie brauchte nicht einmal lange darüber nachzudenken, da nickte sie ihn auch schon zu. Zusammen machten sie sich auf. Eine Straße weiter war das Auto entfernt und stand fahrbereit.
Möchtest du was essen oder trinken? Ich habe etwas mitgenommen.
Nein, danke. Vielleicht später.
Dabei sah Marissa aus dem Fenster. Sie konnte nicht glauben, dass es wirklich so schlimm in der Umgebung aussah. Umso mehr sie aber außerhalb der Stadt angekommen waren, folgte nur noch Gebirge. Herrlich grüne Bäume, eine helle Sonne, die versuchte ein wenig Trost der Menschheit zu vermitteln.
Und wo genau geht es hin?
Ich habe hier in der Nähe eine verlassene Hütte gefunden. Anscheinend hatte dort mal ein Förster gelebt. Wir sind in etwa 10 Minuten da,
meinte Saki und blickte flüchtig zu Marissa.
Wir sind auch nicht alleine dort. Vor 2 Tagen habe ich in der gleichen Stadt, wo ich dich gefunden habe, ein 16-jähriges Mädchen gefunden. Amanda heißt sie. Nur nicht die Hoffnung aufgeben.
An die Hoffnung glauben wollte jeder. Aufgeben schien leichter, dennoch unmöglich. Der Wind umspielte leicht Marissas Haar. Die Sonne schien auf beide herab, als sie aus dem Wagen ausstiegen und einem Pfad folgten. Um sie herum wuchsen sehr viele Blumen, die ein schönes, farbenfrohes Bild ergaben und sie für einen Moment alles vergessen gelassen hatten. Vom Weiten konnte man oberhalb des Berges eine Hütte erkennen. Ganz einsam stand sie da, unauffällig für jeden, der hier entlang ging. Und doch sah es nach einer kleinen Erleichterung aus. Angekommen vor der Hütte, öffnete sich auch schon die Türe und ein kleines Mädchen rannte auf die beiden zu. Es konnte nur Amanda sein, die Saki vorhin bei der Fahrt erwähnt hatte.
Da bist du ja endlich,
brachte das junge Fräulein heraus und ihr Blick ging dann auf die Frau neben Saki. Erst schaute Amanda ein wenig skeptisch, doch dann schenkte sie der Frau ein knappes Lächeln.
So wie es aussieht mit Verstärkung. Ich bin Amanda und du? Wow, dann sind wir ja jetzt zu dritt.
Amanda,
fiel Saki ihr ins Wort und schüttelte nur den Kopf. Kurz holte er ein wenig Luft, ehe er dann ihr ein Lächeln schenkte.
Ist schon gut. Ich bin Marissa,
mischte sie sich dann auch ein. Sie konnte ja die Neugier von Amanda verstehen.
Ich komme aus Japan, erkennt man vielleicht ein wenig. Dann kam ich hierher nach Deutschland und diese Welle vom Virus verbreitete sich schneller aus, als ich schauen konnte. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um meine Freundin zu suchen. Und jetzt macht die ganze Situation die Suche auch nicht leichter. Ich versuche immer wieder, einen Bezirk nach dem anderen zu sichern, aber ich will mich weiter vorschlagen, Richtung Süden. Dort gibt es genauso eine Kleinstadt, doch scheint sie nicht so sehr angegriffen zu sein. Ich bin dort schon durchgefahren.
Ich bin echt froh, euch beide getroffen zu haben. Danke nochmals.
Das war Marissa sicherlich. Er hatte schon das Glück, in diesen Zeiten Überlebende zu treffen. Die Menschen, die man jeden Tag um sich sah, waren alle fort. Dein Nachbar könnte dein schlimmster Feind geworden sein. Und dein schlimmster Erzfeind jemand, dem du vertraut hattest. Doch Infizierte waren nicht nur das schlimmste Problem. Es gab auch einige Menschen, die mit so einer Katastrophe nicht umgehen konnten und dadurch den kompletten Verstand verloren hatten. Da war man doch froh, unter Menschen zu sein, die einen nicht umbringen wollten.
Dafür nicht. Ich danke dir. Du frierst ja.
Dabei kam Saki ein wenig näher und legte seinen Arm um sie. Er merkte, wie sie fror. Zudem löste die junge Frau bei ihm Geschwistergefühle aus. Ja, sie erinnerte ihn an seine kleine Schwester. Er konnte nicht anders und hatte stets keine bösen Absichten. Ein wenig war Marissa schon angespannt, doch ließ sie es zu.
Wegen Amanda.
Ich habe sie versteckt in einer Tankstelle gefunden. Ihr Vater war der Ladenbesitzer. Sie redet überhaupt nicht gerne über ihre Familie. Und ich will sie auch nicht damit belasten. Jeder muss auf seine eigene Art und Weise versuchen, mit dieser Sache klarzukommen.
Ja, da magst du recht haben. Jeder hat was mit sich rumzutragen. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, wer wir waren.
Dabei löste sie dann die Position auf und schaute verschüchtert zu ihm herab. Es fiel ihr einfach nicht leicht, mit Fremden klarzukommen.
Ich werde mich da mal ins Gästezimmer begeben. Es ist auch schon sehr spät.
Er nickte ihr zu.
In Ordnung, schlaf gut. Ich werde dann mal nach Amanda schauen. Ich wecke euch dann früh am Morgen.
Marissa begab sich nebenan ins Gästezimmer und setzte sich auf das Fensterbrett und schloss die Augen. Durchs Fenster konnte sie ja nichts sehen, da sie ja alles verdunkeln mussten, damit die Infizierten nicht angelockt wurden. Immer wieder kamen ihr die schrecklichen Bilder von den unzähligen Menschen in den Sinn, die um ihr Leben rannten. Als es damals in der Stadt ausbrach, war sie gerade mit Tara im Einkaufszentrum gewesen, um Babysachen zu kaufen. Sie hat noch was gefunden, doch würde es niemals dazu kommen, dass das Baby zur Welt kommt und dass Tom und Tara heiraten würden. Niemals. Sie würde auch nicht mehr jede Woche sich eine neue Zeitschrift kaufen gehen. Niemals wieder würden sie alle zusammen nach New York zurückkehren. Niemals würde sie. Alles hatte sich verändert. Warum an ein Gegenmittel glauben? Alle, die tot waren, würden nie wieder zurückkehren. In dem Augenblick fiel ihr so vieles ein, was sie immer gehasst hatte, was sie aber jetzt lieben würde. Alles wäre ihr lieber, aber sowas, damit hatte niemand gerechnet. Tränen bildeten sich in ihren Augen.
Ich werde sie niemals wiedersehen. Niemals.
Sprach sie in Gedanken und zog ihre Beine dicht an sich heran. Plötzlich aber hörte sie ein Geräusch, stand auf und schaute durch eine kleine Spalte durchs Fenster. Doch niemand war zu sehen. Doch dann bemerkte sie, dass es von der anderen Seite des Raumes kam. Denn dort war tatsächlich eine Tür, die sehr schwer zu erkennen war. Ein Hintereingang der Hütte, der anscheinend noch nicht bemerkt wurde.
Nur keine Panik. Da ist vielleicht...
Da öffnete sich die Tür und ein Mann kam hinein, bewaffnet mit einem Gewehr. Der Fremde hatte dunkelblonde Haare, war etwa 1,85 Meter groß, er trug ein graues, zerrissenes Hemd, darüber eine schwarze Hose und feste Schuhe.